von Radio Dreieckland.
Ihr hört das Tagesinfo vom 5. November 1992.
Donnerstag pünktlich um 18 Uhr mal wieder ein Tagesinfo von Radio Dreieckland, zu dem wir euch recht herzlich begrüßen. Insbesondere wollen wir heute auch mal noch Geburtstagsgrüße ausnahmsweise über den Äther bringen und dem Geburtstagskind freundliche Zukunftswünsche schicken, insbesondere auch für den Aufenthalt in einem anderen Land, wo die Person zukünftig hin ist. Dafür haben wir heute wieder eine bislang in Pause gewesene Mitarbeiterin, die nun wieder an Deck ist. Ansonsten kommen wir zu den Themen. Wir sind nämlich heute ziemlich im Papier erstickt. Das wollen wir uns also, wollen wir uns und euch nicht vorenthalten. Also die Kurzmeldungen. Und ja, Kurzmeldung machen wir nachher und dann die längeren Beiträge.
Da gibt es zuerst mal einen Beitrag über die angeblichen Kindermorde, also über Pressemeldungen über angebliche Kindermorde in der DDR und was von diesen Pressemeldungen bis heute übrig geblieben ist.
Dann geht es zu den sich ausweitenden Ermittlungsmethoden der Polizei in einer südbadischen Provinzstadt, in Aachen genauer gesagt.
Wir werden von einer Pressekonferenz der linken Liste Friedensliste berichten über verschiedene Probleme mit der Stadt.
Ansonsten werden wir uns mit internationalen Themen beschäftigen. Italien, ein längerer Beitrag, ein Studiogespräch zur Lega Norte, einer rechtsradikalen Bewegung in Italien, die inzwischen verstärkten Zulauf erhält. Schließlich etwas angesichts der Situation von unserem freien Mitarbeiter Stefan Waldberg, der in der Türkei inhaftiert ist, zum Thema die Pressefreiheit in der Türkei. All dies hier nun in der folgenden Sendung und telefonisch auch erreichbar unter der Nummer 0761 31 028.
Phantomflugzeuge in die Türkei. Bis heute ist noch nicht ganz klar, ob die in Bremgarten stationierten Flugzeuge in der nächsten Woche in die Türkei geflogen werden können oder nicht. Die Süddeutsche Zeitung von gestern berichtete, dass aufgrund von Informationen aus dem Bonner Wehrministerium bereits 13 der zugesagten Flugzeuge ausgeliefert werden sollten, die restlichen dürften Anfang 1993 bis 1994 überstellt werden. Ganz andere Informationen kommen aus dem Rüstungsinformationsbüro Baden-Württemberg, das sich darauf bezieht, dass es für den Flug in die Türkei bislang keine Überflugrechte gebe, sodass von einem Flug in der nächsten Woche nicht die Rede sein könne. Insbesondere Italien und Griechenland würden sich weigern. Letzten Monat war zu einer angekündigten Flugblattverteilaktion in Bremgarten auch die Bullen angerückt, die mal wieder witterten, dass eine Blockade laufen sollte. Bis 7 Uhr wurde an die einrückenden Soldaten des Immelmann-Geschwaders Flugblätter verteilt, indem diese auf die Situation hingewiesen wurden, nämlich sogenannte unbewaffnete Flugzeuge in ein kriegführendes Land zu schicken, in dem die Aufklärung in diesem Krieg einen wichtigen Stellenwert einnimmt. Nun soll demnächst das Gespräch gesucht werden mit den Kommandanten in Bremgarten, da vermutet wird, dass die Entscheidung in der Bonner Harthöhe nicht unbedingt auf die Zustimmung vor Ort stoßen wird.
Haftbefehl gegen eine Frau aus Nigeria, ausgestellt von Amtsgericht in München. Vorwurf: schwere Falschbeurkundung in Tateinheit mit Betrug. Grund: sie habe zusammen mit ihren Kindern unbefugt Sozialhilfe abgezogen. Das habe sie gewusst. Da ihr Aufenthalt unbekannt sei, besteht dieser Haftbefehl zu Recht. Unverhältnismäßig ist er auch. Aufgrund der bestehenden Straferwartung, so das wörtliche Zitat aus dem Amtsgericht München. Die Frau ist nunmehr doppelte Flüchtlingsfrau. Abschiebungen. Auch eine im 5. Monat befindliche Frau aus dem Libanon soll ausreisen. Zusammen mit ihrem Mann und ihren Kindern ist ihr nach erfolgloser Klage gegen die Abschiebung die Ausreise befohlen worden. Sie hatte bereits im letzten Jahr eine Risikoschwangerschaft, die aufgrund ihrer psychischen Situation abgebrochen wurde. Auch die Gefahr, nunmehr erneut dem Risiko einer Schwangerschaftsunterbrechung ausgesetzt zu sein, eventuell ein totes Kind zur Welt zu bringen oder anders gefährdet zu sein, gab den Behörden keinen Grund, ihre Abschiebung nicht zu vollziehen. In Erlangen bemüht man sich um ein Kind in ganz anderem Sinn. Dort ist die Frau schon klinisch tot und wird doch mit immensem Aufwand am Leben gehalten. Dabei geht es auch um eine deutsche Frau, die zudem noch zu Versuchszwecken ausgebeutet wird.
Rassismus. Der stellvertretende Chef der Einwanderungsabteilung im rumänischen Innenministerium hat die Ausweisung rumänischer Asylbewerber aus Deutschland als schwere Menschenrechtsverletzung kritisiert. Der Zeitung Evenimentul Zilei sagte er, Deutsche würden mit den Rumänen umgehen, Zitat, wie sie die Juden während des Zweiten Weltkriegs behandelt haben. Zitat Ende. Dies gelte besonders für die Roma und den Asylbewerbern. Eine Bestätigung für diese Aussage liefert nun der Zentralrat der Roma und Sinti in einer Protestnote. Er wendet sich darin gegen den Rassismus und die, Zitat, öffentliche Stigmatisierung von ethnischen Minderheiten durch die Staatsanwaltschaften von Weimar und Hannover. Zitat Ende. Nach der Aufklärung des Raubes der Kranach-Bilder hätten die Staatsanwälte hervorgehoben, dass die Täter aus dem Sinti- und Roma-Milieu stammten. Der Zentralrat rügt nun eine solche Kennzeichnung, sei, Zitat, grob rechtsstaats- und verfassungswidrig und entspreche dem Propagandamechanismus der Nationalsozialisten. Zitat Ende. Schon der Reichsinnenminister Wilhelm Frick habe angeordnet, bei der Berichterstattung über Straftaten von Juden die Rassezugehörigkeit der Täter hervorzuheben, schreibt der Zentralrat.
Ausgehängt in der Uni folgender Einberufungsbescheid. Gesucht für Solidaritätscamp in Bosnien. Dort wollen die Freiwilligen Ihnen helfen, Ihre Freiheit zu bewahren. Bevorzugt werden Bundeswehrangehörige oder andere Teilnehmer mit Outdoor-Erfahrungen. Soweit der Aufhänger. Beim Bezugspunkt oder bei der Kontaktadresse fiel uns allerdings auf, dass dabei eventuell noch andere Interessen eine Rolle spielen könnten. Dort meldet sich ein Puff. Wir konnten bislang nicht in Erfahrung bringen, ob dieses ein besonders misslungener Werbeversuch für durchgeschleuste Frauen, meist aus dem Trikont, ist oder tatsächlich ein Versuch, eine Fremdenlegion der Neofaschisten für Bosnien auf die Beine zu stellen.
Noch ein paar Informationen zum 9. November. Dieser wird nun auch in Freiburg zu einem Demonstrationsereignis werden. Inzwischen etwa 30 Gruppierungen konnten sich auf den Termin und auf ein Motto einigen, nämlich das Motto Menschlichkeit statt Gewalt. Termin 17 Uhr, Rathausplatz. Unstimmigkeiten hat es gegeben zwischen den eigentlichen Initiativkräften und denen, die dann nachträglich auf den Zug aufgesprungen sind. Erst waren nämlich die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, die israelitische Gemeinde, der Verein der Verfolgten des Naziregimes und die Kirchen mit dem Thema 9. November 1938 und 1992 auf den Plan getreten und hatten auch den Platz der ehemaligen Synagoge am Europaplatz heute zum Ausgangspunkt ihrer Kundgebung bzw. ihres Schweigemarsches nehmen wollen. Dann jedoch kam die Stadt Freiburg hinterher und sah offenbar eine gute Gelegenheit, ihre These einer ausländerfreundlichen Stadt zu präsentieren. Die Stadt wollte von Anfang an den Rathausplatz zum Ausgangspunkt nehmen. Etwas brüskiert über die Versuche der Stadt und an der Spitze ihres Oberbürgermeisters Böhme beschwerten sich die ursprünglichen Organisatoren, dass bei der Stadt der Bezugspunkt zum 9. November 1938 völlig fehlen würde. Jetzt heißt es in dem Aufruf, am 9. November brannten die Synagogen in Deutschland, jetzt brennt es wieder in unserem Land. Wir alle sind gefordert, uns privat und öffentlich zur Menschlichkeit statt zur Gewalt zu bekennen. Der Aufruf der Stadt Freiburg lautet allerdings wesentlich anders. Denn besonders mit der letzten Forderung dürfte sich die Stadt Freiburg und mit ihr, der Oberbürgermeister, einige kleinere und größere Probleme einhandeln. Sind doch Äußerungen noch in aller Ohren, die von Böhme kamen, der gegen die SPD-Basis nunmehr politische Handlungsfähigkeit einfordert, sprich den Artikel 16 Grundgesetz restlos zu kippen. Und auch Böhme weiß, der die Flüchtlinge zum Verursacher einer oder Wegbereiter einer rechtsradikalen Politik definiert hat, wo dann endlich gehandelt werden muss. Gehandelt in dem Sinne, was Böhme politische Aktion nennt. Grundgesetzänderung, Schnellverfahren, Abschiebung von hier noch lebenden Flüchtlingen ohne Rücksicht auf Verluste, das ist damit wohl praktisch gemeint. Und genau diese Position von Böhme bereitet erhebliche Probleme. Für Montag, den 9. November, rufen am Rathausplatz etliche Gruppen inzwischen auf, unter anderem auch die GEW noch, der UASTER hier in Freiburg, verschiedene andere Gruppen. Aber es gibt auch andere Versuche, diesen Tag zu einem demonstrativen Ereignis werden zu lassen.
Ihr hört das Tagesinfo vom 5. November 1992.
Anfang des Jahres ging ein Schrei der Entrüstung durch die Republik. Am 17.02.1992 behauptete der Spiegel, zu DDR-Zeiten seien in den Kliniken Frühgeborene, die entweder keinen Pulsschlag oder keine Atmung zeigten und weniger als 1000 Gramm wogen, in Wassereimern ertränkt worden, weil sie als Fehlgeburten gegolten hätten. Als Zeugen führte der Spiegel eine Hebamme aus einer Erfurter Klinik und einen Oberarzt der Berliner Klinik Charité an. Die westdeutsche Presse schäumte auf und westdeutsche Ärzte wie der Frankfurter Neonatologe Löwenich behauptete, wenn das Benutzen von Wassereimern von Klinikpersonal allgemein akzeptiert werde, dann sei der Schritt, Leben zu unterbinden, nicht mehr weit. Für die siegreichen bundesdeutschen DDR-Annexionisten ein weiterer Beweis für ihr jahrelang gepflegtes Image von der DDR als Unrechtsregime. Aber nichts davon ist wahr. Schon kurz nach den Spiegel-Behauptungen enthüllte die Zeitschrift Politische Berichte die versuchte Rufmordkampagne des Spiegel. Aussagen von Ärzten im Spiegel-Artikel sind direkt verfälscht worden. So hat der Leiter der Erfurter Frauenklinik Wagner mitgeteilt, dass es die Anweisung gab, die toten Frühgeburten nicht in eine Bettschüssel zu legen, sondern in einen Wassereimer. Diese Aussage wurde dahingehend verdreht, dass es eine Anweisung gegeben haben soll, Frühgeborene mit nur einem Lebenszeichen in einem Wassereimer zu ertränken. Der als Kronzeuge angeführte Oberarzt der Charité erklärte auf Nachfrage, er habe zu keiner Zeit auch nur sinngemäß eine entsprechende Äußerung zum Thema beim Spiegel abgegeben. Und die Hebamme aus Erfurt erklärte, sie habe von einem Fall berichtet, der sich vor 30 Jahren in ihrer Ausbildungszeit zugetragen hätte. Die Kampagne des Spiegels hat nur eine Bedeutung: Rufmord. Es geht um die Diffamierung der gesamten Kinderheilkunde in der ehemaligen DDR. Es geht aber vor allem auch darum, den Widerstand gegen die permanente Zerschlagung des Gesundheitswesens der ehemaligen DDR zu schwächen. Die DDR hat als eines der ersten Länder Frühgeborenenstationen errichtet. Die Ärzte aus der ehemaligen DDR wehren sich daher mit Recht dagegen, dass ihnen die Erfolge, die sie errungen hatten, die bei der Absenkung der Säuglingssterblichkeit durch schmutzige Diffamierungen streitig gemacht werden. Insgesamt war die Versorgung der Kinder, was zum Beispiel die Vorsorge betrifft, auf einem international anerkannt hohen Standard. In der alten BRD wurden doch in den 60er Jahren bei Frühgeborenen mit einem Geburtsgewicht von unter 1500 Gramm keinerlei Intensivmaßnahmen versucht, teilt der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe Professor Dieter Krebs mit. Tatsache ist auch, dass die BRD nunmehr der einzige Staat ist, der sich weigert, seine Vorschriften denen der Weltgesundheitsorganisation der UNO anzupassen. Demnach müssen Frühgeborene nicht erst ab 1000 Gramm, sondern schon ab 500 als Geburt registriert werden. Damit würde die BRD ihren Spitzenplatz bei der Säuglingssterblichkeit verlieren. Wenn Frühgeborene unter 1000 Gramm weder Herzschlag noch Nabelschnurpulsation noch Atmung aufweisen, gelten sie in der BRD nicht als Totgeburten, sondern als Fehlgeburt. Sie werden zusammen mit Operationsrückständen in Kliniköfen verbrannt. Etwa 1000 bis 2000 Mal im Jahr kommt das vor. Dies verschwieg der Spiegel in seinem protzigen Aufmacher. So schnell wie die Meldungen im Spiegel auftauchten, waren sie auch schon wieder verschwunden. Der Stil dieser Berichterstattung geht nach dem Motto vor: Hauptsache, es bleibt was Dreckiges hängen. Gestern sind nun in aller Stille, ohne protzigen Aufmacher des Spiegels, von der zuständigen Staatsanwaltschaft in Berlin die Ermittlungen gegen die Ärzte des Krankenhauses Charité wegen des Verdachts auf Tötung Frühgeborener, Zitat, mangels hinreichendem Tatverdacht eingestellt worden.
Eine Provinzgeschichte treibt immer neue Blüten. Stichwort Achern, nördlich von Offenburg. Stichwort Ausländeramtschef Holler. Stichwort Beleidigung wegen dem Satz, unter dem ihn einige kennen, das Schwein bestimmt das Bewusstsein. In dem Artikel ging es um die Behandlung von Flüchtlingen und darum geht es natürlich jetzt auch. Stichwort Prozess in Aachen letzte Woche. Nun endlich darf auch die Presse darüber schreiben, welch ein Satz denn wörtlich als Beleidigung angesehen werde. Dieser Satz eben, das Schwein bestimmt das Bewusstsein, stand, wir erinnern uns, in der Stadtzeitung aus dem Ortenaukreis in seiner 10. Ausgabe. Die war auch vom Ausländeramtschef in Aachen, Holler, SPD, gelesen worden, woraufhin sein Anwalt Schmerzensgeld und anderes einzuklagen versucht. Nicht um diesen Streit vor dem Amtsgericht in Aachen soll es hier aber gehen, der Streit ist vorläufig noch nicht entschieden und vertagt zur Entscheidung am 3. Dezember dieses Jahres. Es soll hier darum gehen, mit welchen Mitteln eine kleine Regionalzeitschrift in die polizeilichen Verfolgungsmaßnahmen gerät. Bekannt wurde nämlich inzwischen aus einer Anfrage der Grünen im Gemeinderat in Aachen, dass von dem Lesen dieser Stadtzeitung einige entweder abgehalten werden sollen oder, so dies aber nicht gelang, von der Polizei immerhin ermittelt werden sollten. Es ist ja bekannt, dass die Stadtzeitung an bekannten Verkaufsstellen ausliegt. Im Laufe des Satzes, der in diesem Blatt also drin stand, Zitat oben, nun also die umfassende Ermittlungstätigkeit der Polizei, die wohl wenig beschäftigt zu den bekannten Verkaufsstellen sich auf den Weg gemacht hat, alles Weitere nun von einer dieser Verkaufsstellen im telefonischen Interview.
Plötzlich stand die Polizei im Zimmer, beziehungsweise im Geschäft. Was ist passiert?
Ja, was ist passiert? Der Mann von der Kripo fragte eigentlich ganz allgemein, wie viele Zeitungen, also wie viele Stadtzeitungen wir verkaufen, ob das gut ging. Dann, er wollte wissen, wer von wem die geliefert werden, die Stadtzeitungen. Er wollte eine mitnehmen und er fragte dann noch, wer denn die Stadtzeitung kaufen würde.
Hat er sich vorgestellt als Kripo und seinen Auftrag bekannt gegeben?
Ja, er hat sich vorgestellt, ja.
Und auch gesagt, warum er dort ist?
Warum auch, ja. Er müsse ermitteln.
Und warum wollte er nun wissen, wer diese Stadtzeitung auch kaufen würde?
Ja, er hat das so gesagt, es war seine Pflicht, das zu machen. Und er wird es selber nicht ganz verstehen, aber er müsste es jetzt halt machen, so. Und hat schön aufgeschrieben.
Er hat nun aufgeschrieben, wer also alles diese Stadtzeitung kauft?
Nee, ich habe keinen Namen genannt. Er hat aufgeschrieben, was ich ihm zur Antwort gegeben hat.
Und dann?
Ja, dann war es eigentlich erledigt.
Dann ist er wieder gegangen ohne
ohne Stadtzeitung und ohne Namen. Und wollte anderer Stelle noch befragen, wo die Stadtzeitung verkauft wird.
Also er wäre möglicherweise auch noch zu anderen Verkaufsstellen gegangen?
Ja.
Weißt du das direkt, ob er wo gewesen
ist? Ich weiß noch eine Stelle auch in Aachen, wo er noch war.
Das war das erste Mal, dass die jetzt dort waren und auch gefragt haben?
Ja, ja.
Obwohl die Stadtzeitung schon länger dort liegt?
Ja.
Und was denkst du davon, wenn jetzt die Kripo im Geschäft steht und jetzt plötzlich wegen dieser Anzeige bzw. Strafanzeige dem Artikel dort kommt?
Was denke ich davon? Ich finde es eigentlich der Hammer. Ich finde es der Hammer, dass die überhaupt ermitteln, wo die Stadtzeitung verkauft wird.
Soweit also aus Aachen. Sollen also Kritikerinnen und Kritiker der Aachener Asylpolitik mit solchen fiesen Methoden tatsächlich zum Schweigen gebracht werden?
Ihr hört das Tagesinfo vom 5. November 1992.
Am kommenden Dienstag steht auf der Tagesordnung des Freiburger Gemeinderats die Beschlussfassung über die Gründung einer neuen städtischen Gesellschaft an. Es soll eine gewerbliche Immobilienfirma gegründet werden als gemeinsame Tochter der städtischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft und der Sparkasse. Aufgabe dieser Immobilienfirma soll die Bereitstellung und Vermittlung privater Grundstücke mit Hilfe der Stadt zugunsten von Industrie und Gewerbe sein. Drei Gründe sprechen von Seiten der Verwaltung für diese Immobilienfirma. Erstens, eine bessere Koordination zwischen den verschiedenen Beteiligten an den Immobiliengeschäften, in diesem Fall mit der Sparkasse. Zweitens, es würden Steuern gespart und drittens, es sei viel effektiver als bisher. Dies behauptet zumindest die Stadt. Dass dies auch anders gesehen wird, wurde auf der heutigen Pressekonferenz der linken Liste Friedensliste deutlich. Deren Vertreter machten klar, dass sie am kommenden Dienstag gegen die Gründung der Immobilienfirma stimmen werden. Und für sie ziehen die drei Hauptargumente der Stadt nicht, denn...
Also Punkt 1, Kooperation ist jederzeit auch zwischen der Stadt als Verwaltungsträger und der Sparkasse möglich. Man könnte jederzeit einen Kooperationsvertrag zwischen der Stadt und der Sparkasse schließen, wo die entsprechenden Geschäfte mit umfasst wären. Das wäre überhaupt keine Schwierigkeit. Steuerersparnis. Genau das Gegenteil ist der Fall. Die Überführung dieser öffentlichen Tätigkeit, dieser öffentlichen Aufgabenerfüllung in Privatrechtsform, in der GmbH und KKG, schafft ja überhaupt erst einen Steuertatbestand. Wenn ein Verwaltungsamt zum Beispiel einen Grundstücksinteressenten berät, wie er am geschicktesten in Freiburg zu seinem Grundstück kommt, dann ist das kein steuerlicher Umsatz, dann ist das Verwaltungstätigkeit. In Zukunft wird es steuerlicher Umsatz sein. Also da werden Steuern erst bezahlt werden müssen. Das heißt, es gibt einen Geldfluss aus der Stadt raus an den Bund. Da muss Steuer bezahlt werden. Umsatzsteuer und anderes. In Wirklichkeit ist die Sache teurer. Abgesehen von den Geschäftsführergehältern, die Sache ja auch noch erheblich verteuern. Und der dritte Punkt, Effektivität. Das ist ein Steinargument. Also erstens ist nachgewiesen, unter anderem auch vom Städtetag, dass es durchaus Methoden der Verwaltungsvereinfachung gibt, die auch unter öffentlicher Verwaltungstätigkeit durchaus effektiv arbeiten kann. Das ist gar nicht das Problem. Man sagt, die kurzen Wege seien entscheidend. In Wirklichkeit entstehen jetzt bei der Aufgabentätigkeit, also Grundstücksbedarf, in Wirklichkeit längere Wege.
Aber wie eingangs schon erwähnt wurde, sind die Argumente der Stadt nur Scheinargumente, denn es geht in Wirklichkeit um Folgendes.
In Wirklichkeit geht es einzig und allein darum, diesen wichtigen Bereich der öffentlichen Kontrolle zu entziehen.
Und wieso ist das jetzt durch die neue Gesellschaft möglich?
Es ist ja so, dass die Gesellschaft, diese neue Gewerbeimmobiliengesellschaft, wird gegründet als gemeinsame Tochter von Sparkasse und FWT, also Freiburger Wirtschaftsförderungs GmbH. In der FWT sitzen Aufsichtsräte des Gemeinderats und der OB als Vertreter der Stadt. Die könnten grundsätzlich Weisungen kriegen vom Gemeinderat und sind auch grundsätzlich rechenschaftspflichtig dem Gemeinderat gegenüber. In der neu zu gründenden Gesellschaft, die im maßgeblichen Bereich der Wirtschaftsförderung zu ihren Aufgaben zählen wird, nämlich insbesondere den Verkauf und die Vermittlung von Gewerbeimmobilien und Wirtschaftsberatung im Allgemeinen, ist so ein Einfluss vollständig ausgeschaltet. Im Gegenteil. Wenn dort Vertreter der FWT in den Aufsichtsrat entsandt werden, was vorgesehen ist nach der rechtlichen Konstruktion, wie sie jetzt der Vorlage zugrunde liegt, so ist denen grundsätzlich verboten, irgendwas dem Gemeinderat gegenüber zu berichten oder Weisungen entgegenzunehmen. Das heißt, der geringe Einfluss, den die Gemeindeordnung grundsätzlich vorsieht, durch Weisungsrechte gegenüber formell privatisierten Gesellschaften, ist bei der rechtlichen Konstruktion vollständig ausgeschaltet. Also Beispiel, Intermetall hat vor, ich glaube, 2,5, 3 Jahren angekündigt, wir wollen neues Chipwerk in Freiburg bauen, brauchen Gelände. War ein Riesenartikel in der Badischen Zeitung damals. Sofort hat die Freiburger Wirtschaftsförderungs GmbH sich beeilt zu erklären, man hat was Geeignetes und wird es zur Verfügung stellen. Der Vorgang würde heute von der neuen Gesellschaft bewerkstelligt. Es gäbe die Vermittlung dieses Grundstücks, städtisches Grundstück. Die Preise dieses Grundstücks würden von der neuen Gesellschaft mit der Intermetall ausgehandelt. Kein Mensch wird mehr erfahren, was dort an Geld geflossen ist, welche planungsrechtlichen Auflagen, all das wäre weg. Und dieser ganze Vorgang wäre der geringen öffentlichen Kontrolle, die es noch gibt, vollständig entzogen.
Dass kein Mensch mehr von diesen Transaktionen erfährt, stimmt natürlich so auch nicht. Es wurde auch auf der Pressekonferenz deutlich, dass ein immer geringerer und kleinerer Kreis von politisch Verantwortlichen in die Entscheidungen über Verkauf und Kauf von Grundstücken einbezogen wird. Diesen Zustand festzuklopfen ist auch ein Zweck dieser neuen Immobiliengesellschaft. Wie die Verhältnisse in Freiburg in diesem Zusammenhang aussehen, führte ein Vertreter der linken Liste auf der Pressekonferenz aus.
Wir können inzwischen wirklich feststellen, dass es in Freiburg, was die Stadtverwaltung angeht und die politischen Körperschaften der Stadt angeht, so einen ganz inneren Zirkel gibt, der sich konstituiert aus der Verwaltungsspitze, den Geschäftsführern dieser großen Gesellschaften und den Fraktionsspitzen im Verwaltungs- und Finanzausschuss. Das ist ein Kreis von 20 Leuten und die haben das Sagen. Und zwar faktisch über diese Gesellschaften, aber auch politisch im Gemeinderat. Eine Debatte findet nicht statt. Der zweite Kreis der Gemeinderäte, die noch im VfA sitzen, sind nicht informiert. Und das hängt mit der Politik der Verwaltung zusammen, wie der Gemeinderat vorberaten und vorbereitet wird. So eine Vorlage mit so komplizierten, auch rechtlich komplizierten Fragen, wer weiß schon genau, wie eine GmbH und KKG konstruiert ist. Also das ist ein Thema, wo man eigentlich eine relativ ordentliche Ausbildung dazu braucht, werden in 10 Minuten durchgezogen. Wir hatten die letzte große Privatisierung, die Auswirkungen auf Jahrzehnte haben wird, nämlich die Abfallprivatisierung. 10 Minuten vor dem Aperitif im Colombi-Hotel aus Anlass des Empfangs der japanischen Delegation. Kein Wort der Debatte im Gemeinderat.
Und dass bei einer solchen Entwicklung nicht nur die Entscheidungsgewalt des Gemeinderats ausgehebelt wird, sondern auch insgesamt die breite Freiburger Öffentlichkeit von diesen Entscheidungen abgeschnitten wird, führte zum Abschluss ein Vertreter der linken Liste aus.
Um was es uns geht, ist, dass durch so einen Fall, aber es ist ja auch nur ein Fall von vielen, einfach der Gemeinderat sich entmachtet, dass wir das kritisieren und dass eine demokratische Kontrolle, sei es vom Gemeinderat gegenüber der Verwaltung, ganz stark eingeschränkt bis ausgeschlossen wird und damit natürlich auch die öffentliche Kontrolle, weil es ja klar, also die Gemeinderatssitzungen sind öffentlich, diese Ausschusssitzungen sind nicht öffentlich und damit sozusagen auch in der Öffentlichkeit der Bürger und Bürgerinnen Freiburgs eigentlich eine Diskussion über wo soll gebaut werden, wie soll gebaut werden, was soll gemacht werden, nicht mehr stattfinden kann.
Ihr hört das Tagesinfo vom 5. November 1992.
Wir sind beim nächsten Thema angelangt. Musik aus Italien ist das gewesen. Lega heißt es. Was heißt denn das eigentlich?
Das heißt wörtlich binde den Bund.
Und damit sind wir beim Thema Lega, Lega Nord, Lega Lombarda. Über das wollen wir uns unterhalten. Es gibt eine neue Bewegung in Italien, die heißt entweder Lega Lombarda oder Lega Nord. Jetzt sind zwei aus Italien von der italienischen Redaktion von
Radio 3. Also die letzte Bezeichnung ist Lega Nord. Mhm. Zumindest
und in der früher hieß es Lega Lombarda.
Ja, das waren die ursprünglichen Bewegungen Lega Lombarda und Lega Veneta.
Mhm. Und Lega Piemontese.
Genau.
Und zusammen werden mit der Bezeichnung Lega Nord.
Und das ist jetzt eine neue Bewegung in Italien, die entstanden ist. Und was ist jetzt der Inhalt dieser Bewegung?
Also ganz neu ist sie nicht, aber in den letzten Jahren hat sie viel höher, viel größere Dimensionen auf jeden Fall verdient.
Also die gibt es schon seit Jahren eigentlich und diese sagen wir so, ausländerfeindliche auch Tendenzen gibt es auch in Italien schon seit langer Zeit, aber die haben immer mehr Macht im Parlament und die sind jetzt eine relativ gut vertretene Partei zurzeit.
Und die Lega ist hauptsächlich in Norditalien präsent, in verschiedenen Provinzen Norditaliens. Könnt ihr mal Beispiele geben, wie stark die eigentlich ist?
Ja, sicher. Also Mailand ist auf jeden Fall die Hauptstadt der Lega Lombarda.
Nee, eigentlich ist das Brescian, oder? Nee, Entschuldigung, ich...
Ja. Natürlich, Mailand ist eine wichtige Stadt. Wahrscheinlich von Wahlprozent her sind kleine Städte der Lombardei auf jeden Fall haben einfach höhere Stimmenanzahlen. Aber ich denke, Mailand ist wahrscheinlich die ökonomische Hauptstadt Italiens und eine die Anwesenheit der Lega überall als erste Partei in Mailand ist meiner Meinung nach besonders wichtig.
Und Brescia, sagtest du?
Also Brescia, also ich weiß noch, nach den, also so anteilig, haben in Brescia wirklich einen sehr hohen, also eine sehr hohe Vertreten erreicht, in Brescia zumindest, bei den Kommunalwahlen ja. Vor ein paar Jahren, vor 2 Jahren oder so, also nicht so lange her, und es war wirklich, also dieses Ergebnis war wirklich erstaunlich ja. Damals.
In Mantua war die absolut letzte Wahl in Italien, und zwar vor 3 Wochen, und da war die Lega Lombarda wieder erste Partei mit auch über 20%, ungefähr zwischen 20% und 25%.
Das heißt, das muss man vielleicht im Vergleich sehen zu den anderen, also den
ja, stärksten, das heißt,
immer die Christdemokraten.
Christdemokraten waren immer die mhm. stärksten, jetzt haben sie einen 17% erreicht, also sogar weniger, vielleicht 15%. Insgesamt ist vielleicht nur... sind PDS und Rifondazione Comunista, wenn man sie zusammenzählt, ist die Partei vielleicht die, also der größeren Parteien, die am wenigsten verloren hat.
Also die alte PCI, die jetzt in genau. 2 Fraktionen gespalten ja. ist. Ja. Aber jetzt nur mal, was ist denn eigentlich das Ziel dieser Lega und warum wird so viel Wirbel um diese Partei gemacht oder diese Bewegung vielleicht eher?
Also ich denke, also einer der Hauptpunkte ist ebenso dieser sogenannte Separatismo, ne? Also sie wollen praktisch sie wollen keine Einheit in Italien haben, sondern einen gewissen Föderalismus, und sie wollen vor allem nicht mehr, dass Rom das Zentrum der Politik ist, ne? Sie wollen, also sie behaupten eigentlich, dass Italien bis zur Emilia-Romagna ginge, also praktisch schon, also nur Norditalien. Ne?
Und also das nördlich von Rom ist das noch, ne?
Emilia-Romagna. Es ist nördlich, es ist nördlich von Rom, und es ist, also, und zum Beispiel die Toskana, die auch, also noch kein Süditalien ist nicht eingeschlossen in diesem zukünftigen Italien, ne, das sie meinen. Also Föderalismus ist der Hauptpunkt und Ausländerfeindlichkeit irgendwie, also so eine...
Ja, das Problem der Ausländerfeindlichkeit ist, das sind Ausländer innerhalb eines Landes, muss man sich vorstellen.
Ja,
das heißt, wir reden von nicht nur von Ausländern, nicht nur von Feindlichkeit, denn rein Ausländer gegenüber, also die Migration ziemlich stark in Italien, und es wäre natürlich unheimlich schlimm, wenn das auch gegenüber Ausländer wären, aber das Beste ist, dass diese Feindlichkeit ist auch gegenüber Süditaliener, die schon seit 2-3 Generationen im Norden arbeiten. Natürlich muss man davon ausgehen, dass warum ist diese Bewegung gerade in Norditalien geboren, weil das Norditalien viel reicher und ökonomisch gehört zu Mitteleuropa, während im Süden und in diesem Grenzgebiet des Zentrum Italiens eine ganz andere Wirtschaft am besten ist.
Wirtschaftlich, also kann man das so erklären, und ich denke, irgendwie hat es auch sehr wie kann man es sagen, primitive Gründe, also zum Beispiel, also die Norditaliener behaupten seit immer, Süditalien sei kein Italien, Süditalien sei Afrika, ne? Und deswegen dieser Rassismus, diese Feindlichkeit gegen Ausländer, also ist dann logisch erklärt, ne? Dass die Süditaliener kein Italiener sind.
Eben, obwohl es da eigentlich zum Rassismus dazugehören würde, alle in Italien zusammenzufassen, gegen die Ausländer dann. Aber in diesem Fall, das ist ja wohl die historische Spaltung, die es in Italien schon gegeben hat, zwischen Nord und Süd. Ja. Süditalien war immer quasi dritte Welt, ne?
Ja.
Daran knüpfen die jetzt an und versuchen also quasi einen Separatismus von Norditalien mit einer propagandistischen Unterstützung und entsprechender Rückhalt in der Bevölkerung herzuhalten. Jetzt gibt es so Führungspersonen in der Lega, Einen davon können wir vielleicht auch gleich mal einspielen.
Ist ja, der Senator Bossi ist, weil die Hauptfigur, die Hauptperson dieser Partei ist.
Der halt nach der Art Mussolinis halt seine Reden hält von der ganzen Masse.
Ja, vielleicht hören wir ganz kurz mal einen Auszug aus seiner Rede. Wo war das?
Das war in Mailand, in Piazza del Duomo, am Münsterplatz. Das war vor...
Im Mai, oder?
Vor der Wahl. Ich glaube im März, weil die Wahl war am 5. und 6. April. Das war im März.
Also ein ganz kurzer Ausschnitt davon.
...siano o si comportino eroicamente, non è certo bastato fermare la mafia, perché la mafia è politica. A molti comizi quest'estate dicevo, caro amigos, sapete che in questi comizi c'è sempre chi registra, prendi nota, ti do un indirizzo, faccio il delatore questa sera, ti do l'indirizzo della più grande cupola mafiosa del nostro paese, Piazza del Gesù a Roma!
Also heftige Zustimmung offensichtlich für seine Rede.
Ja.
Was hat er gesagt?
Er sagt was ganz Einfaches. Also die Rhetorik ist so primitiv wie auch natürlich überzeugend für die Leute. Er wollte der Digos, die Digos ist eine Sondereinheit der Polizei in Italien, die wichtigste Adresse der Cosche Mafiose, der Mafia geben, und zwar Piazza del Gesù. Er sitzt der Christdemokraten in Rom.
Da waren ziemlich viele Leute auch auf dem Platz wohl, ne?
Ja, es war ganz voll und ich muss sagen, ich war wirklich nass. Es hat geregnet, wie sehr oft in Mailand. Aber die Leute waren da und war eine sehr heiße Stimmung.
Ist Bossi jetzt der neue Führer?
Bossi ist der Führer. Ja, ist der absolute Führer. Mhm. Hinter ihm ist aber ein Ideologe, Miglio. Genau. Ein Professor Miglio, der für seine Glatze wie für seine auch für seine Dialektik an Mussolini sehr erinnert.
Mhm. Wolltest du etwas zu dem Ideologen sagen?
Achso. Ja, der drückt sich manchmal wirklich deutlich gegen die Süditaliener aus. Mhm. Also das ist ja schon im als der zweite Richter, also der Borsellino, umgebracht worden ist, er meinte, die einzige Lösung wäre, also wenn man die Mafia weg von Italien haben möchte, dann sollte man eben Süditalien ausschließen.
Jetzt gibt es aber doch schon eine quasi sehr rechtsradikale oder eher faschistische Bewegung, MSI, in Italien. Wohin unterscheiden die sich jetzt?
Die gibt es seit immer.
Ja. Also, es ist... Naja, der große Unterschied ist, dass natürlich sind die Missini, die Neofaschisten, nationalistisch eingestellt. Das heißt, wenn sie kämpfen würden, also aus geografischen Gründen, dann würde sie nur für wahrscheinlich den Wiedergewinn von Istrien, Dalmatien oder Tirol kämpfen, aber auf jeden Fall nicht, um Länder auszuschließen. Also das ist wahrscheinlich Separatismus der Lega und Nationalismus der Faschisten.
Ich glaube außerdem, also von den Ergebnissen, her haben die Missini, MSI, diese Partei, haben sie nicht so positiven Reaktionen verursacht, also für sie positiven Reaktionen verursacht natürlich, und die Lega hat viel mehr, also zurzeit immer mehr Anhänger, wenn MSI ist schon etwas veraltet.
Ja, es ist auch geografisch sehr unterschiedlich, das heißt das ist wahrscheinlich auch das kann dramatisch werden, und zwar die Reaktion ist im Norden jetzt Lega und im Süden MSI. MSI
wahrscheinlich, ja.
Aber MSI nimmt doch für sich in Anspruch, quasi das Erbe von Mussolini fortzuführen. Ja. Jetzt habt ihr aber gesagt,
der Enkelin
ist jetzt im Spiel. Ja. Aber ihr habt jetzt gesagt, also dieser Miglio, der Ideologe
von der Lega,
ist quasi auch so ein Mussolini-Typ.
Für die Art zu argumentieren, auf jeden Fall. Aber die Argumente sind nicht die...
Ja, eigentlich, also, die Presse hat ihn mit dem Ideologen von der faschistischen Partei verglichen, ne? Mit dem D'Annunzio, der große Dichter aus Italien, also Dichter und Faschist, also der halt für Mussolini wahrscheinlich ab und zu auch seine Reden geschrieben hat, ich weiß nicht.
Jetzt noch ein anderer Punkt, wenn ihr gesagt habt, sie ist quasi zur stärksten Fraktion innerhalb bestimmter Regionen in Norditalien gekommen, woher kommt das oder wie ist das erklärbar, dass sie so viel Zustimmung in der Bevölkerung bekommt?
Die Lega.
Ja.
Jetzt.
Ja, das ist eine absolute Überzeugung, weil die berührt die Hauptthemen praktisch eines Wahlkampfes oder der Politik, und zwar Steuer. Boss hat bei diesem Gespräch in Piazza del Duomo hat er gesagt, die Mailänder müssen nicht mehr so viel Steuer bezahlen. Also die in Italien zahlt man Steuer auch für den Süden. Ne? Also es gibt eine Steuer, die für das Intervento nel Mezzogiorno, Intervento speciale nel Mezzogiorno, weil Süditalien als unterentwickeltes Gebiet
gilt.
Und es ist, glaube ich, ein typisches Thema. Also mich erinnert an etwas, auch hier in Deutschland, wenn man, also dieses Motto, keine Steuer mehr für die
Punkt. Ja, das ist einer der Punkte, also aber warum die Lega halt bei der Bevölkerung so viel Erfolg hat, ich denke, das liegt an der großen wirtschaftlichen Krise, ne? Und die Leute, die wissen, die sehen, die haben nichts mehr, die haben keine Arbeit, sie haben keine Wohnung, sie wissen nicht mehr, an wen sie sich wenden sollten, ne? Und die, ja, ich meine, also die Regierung hat bisher die großen Probleme überhaupt nicht gelöst, im Gegenteil, ne? Und ja, und eben das ist einer der Gründe, warum die Lega so viel erfolgreich ist, so sehr erfolgreich ist.
Woher kommen die jetzt insbesondere, die neuen Anhänger der Lega? Ist das alte ideologische Zentrum Democrazia Cristiana nicht mehr präsent?
Ja, Democrazia Cristiana auf jeden Fall. Und sehr viel auch von den kleinen Partei wie Liberali, Sozialdemokratische und Movimento Sociale auf jeden Fall im Norden.
Also ich, genau, und ich finde es auch erstaunlich, dass zum Beispiel ich habe im Sommer mich mit Bekannten von mir aus Livorno unterhalten, was ich total erstaunlich fand, dass diese Leute, die vor einigen Jahren halt die kommunistische Partei gewählt haben, die werden jetzt Lega. Das ist auch witzig. Also, weil ich denke, sie haben wirklich, also viele, also nach der Trennung innerhalb der Partei haben auch viele, also nicht mehr, also
sie wussten nicht mehr, nicht weiter, mehr,
ja, was? Genau, und haben als Reaktion eben die Lega gewählt, und das ist und das, ja, und das ist wieder so ein Beweis dafür, dass es nur eine Reaktion ist, dass es überhaupt keine Ideologie dahinter steht.
Die Lega zu wählen heißt keine Regierungspartei wählen. Ne? Also als die Opposition wählen. Aber ich denke, wenn die Lega nicht an der Opposition wäre, dann gäbe es wirklich Probleme. Von denen.
Aber sie sitzen im Parlament drin, ne?
Ja.
Und im Senat auch.
Ja, ja. Und, also, ja.
Mit etwa 15% sitzen im Senat, sitzen Sie da drin. Soweit zu diesem Gespräch mit zwei Redakteuren, einer Redakteurin bzw. von der italienischsprachigen Sendung von Radio Dreieckland. Jeweils mehr dazu ist immer zu hören, samstags um 17 Uhr hier bei Radio Dreieckland.
Ihr hört das Tagesinfo vom 5. November 1992.
Zum nächsten Thema, die Pressefreiheit in der Türkei oder was davon heute zu halten ist. Zuvor aber ein paar Bemerkungen zur Situation von Stefan Waldberg, der seit dem 23. Oktober in Şırnak, dann in Şişli und zuletzt in Silopi inhaftiert ist, wo er immer noch im Gefängnis sitzt. Nach Informationen des Auswärtigen Amtes in Bonn und dem türkisch-kurdischen Anwalt in Diyarbakir
den wir gestern erreichten, ist Folgendes festzuhalten. Seit 14 Tagen ist Stefan Waldberg in Silopi als freier Mitarbeiter war er unterwegs, unter anderem um für Radio Dreieckland für Informationen, Ton und Bildmaterial zusammenzustellen und anschließend auch über die Situation im Krisen- und Kriegsgebiet zu berichten. Anfangs war er mit verbundenen Augen und in Einzelhaft gehalten. Inzwischen konnte er mit seinen Eltern telefonieren. Allerdings heute hieß es unter dem Telefonanschluss kein Anschluss unter dieser Nummer. Sein Anwalt, den konnten wir gestern erreichen und am Telefon erzählte er uns Folgendes.
Ben Stefan'la pazartesi günü Silopi'de görüştüm. Kendisinin yanına gittim, kendisiyle görüştüm. Yanında tercüman da götürdüm. Oradaki savcıyla görüştüm.
Kurz die zusammengefasste Übersetzung. Er wird verdächtigt, so sein Anwalt, für die PKK-Propaganda betrieben zu haben. Bei ihm beschlagnahmte Ton- und Bildmaterialien werden als Beweis angesehen. Der Anwalt hat bis heute noch keine Akteneinsicht. Er wird sich Ende dieser Woche mit dem zuständigen Staatsanwalt treffen müssen. Und bis dahin weiß er auch noch nicht genau, was in den Akten eigentlich enthalten ist. Radio Dreieckland hat heute in einer Presseerklärung noch einmal die unverzügliche Freilassung von Stefan Waldberg gefordert. In einer Pressemitteilung heißt es, viele Organisationen und Parteivertreter hätten sich inzwischen für diese Forderung ausgesprochen. Unter anderem zum Beispiel hat sich auch ein aus New York stammendes Komitee zum Schutz von Journalisten eingeschaltet. Und Radio Dreieckland selbst kritisiert insbesondere auch noch die Berichterstattung in den türkischen Medien, die in äußerst merkwürdiger Art und Weise über seine Festnahme berichtet haben. An zwei Beispielen wollen wir nun noch einmal aufzeigen, wie die Darstellung überhaupt in den Medien in der Türkei läuft. Die eine Zeitung ist ein Beispiel, die Zeitung Hürriyet, die größte Zeitung aus der Türkei. Wir fragten nach im Frankfurter Büro. Die andere Zeitung, Özgür Gündem, sie ist häufig von Repressalien betroffen. Der Bericht fängt nun auch an mit der Frage an Özgür Gündem, die auf sehr unterschiedliche Art und Weise auch das Gegenteil eigentlich von dem behauptet, was Hürriyet für wahr erklärt.
Wie sieht die gegenwärtige Pressesituation, die Berichterstattung für eine unabhängige Presse in der Türkei aus? Welche Schwierigkeiten gibt es dort?
Ja, da muss ich sagen, dass es natürlich ein Thema ist. Zum Beispiel, wir kriegen sehr viele Schwierigkeiten. Vor allem ist es so, dass unsere Journalisten, Korrespondenten getötet werden, ermordet werden, sogar so festgenommen, verhört und gefoltert werden. Und außerdem unsere Redaktionen, das ist auch zum Beispiel in Izmir und Adana vorgekommen, dass unsere Redaktionen durchsucht werden, dass die Sachen kaputtgeschlagen werden, also dass die Redaktionen verwüstet werden. Dazu kommt noch, dass zum Beispiel von der Regierung her in der Öffentlichkeit so eine Propaganda gemacht wird, zum Beispiel nachdem vier unserer Journalisten ermordet wurden von der Kontrgerilla, hat der damalige der immer noch eigentlich an der Macht ist, der Ministerpräsident Demirel, meinte zum Beispiel, ja, das sind ja keine Journalisten, sondern Terroristen oder beziehungsweise Militanten, die sich irgendwie unter den Namen Journalisten irgendwie ihre Arbeit durchführen. Und das ist natürlich dann ein Punkt, wo wir also nicht irgendwie erfolgreich werden können, zum Beispiel, dass wir, dass viele unserer Journalisten immer mit Lebensangst, also unter einem ständigen Lebensangst leben müssen, beziehungsweise arbeiten müssen und das können Sie sich, glaube ich, dann vorstellen, also wie schwer das sein könnte.
Soweit zu diesem Thema nun als generelle Bemerkung ein Redakteur der kurdischen Zeitung Özgür Gündem. Als Kontrapunkt ein Redakteur der größten türkischen Zeitung Hürriyet.
Also Pressefreiheit ist in der Türkei schon wie in Europa, in Deutschland gewährleistet, muss man sagen. Ja? Also wir bekommen keine Beschränkungen, also in der Maß, dass Europäer sich vorstellen. wir hören und lesen einige Dinge über die Freiheit in der Türkei, also Pressefreiheit, in deutschen Zeitungen, im deutschen Fernsehen, aber die stimmen gar nicht. Nicht? Also sicher gab es Zeiten, wo wir nicht so ganz frei waren, zum Beispiel während der Militärherrschaft, aber seit Jahren ist nicht mehr möglich. Also die können uns nicht beschränken, wir können so schreiben, wie wir wollen. Also man kann sagen, in dieser Beziehung hat die Türkei fast keinen Unterschied von deutschen Presse. Heute kann man also nicht behaupten, dass in der Türkei irgendwie ein Druck über die Presse gäbe oder so. Das ist aber leider der Fall in deutscher, in europäischer Presse, als ob wir Beschränkungen hätten oder so. Das ist aber nicht richtig.
Soweit ein Redakteur der türkischen Zeitung Hürriyet, die größte Zeitung ist, die sich selbst als liberal bekennt. Nun weiter eingrenzend diese Frage Berichterstattung in der Türkei auf das Problem Kurdistan.
Ihr hört das Tagesinfo vom 5. November 1992.
Also die Sachen, die ich gesagt habe, beziehen sich vor allem auf Kurdistan. Den seit 78 herrscht zum Beispiel in Kurdistan, also offiziell heißt das natürlich Ostanatolien, herrscht also in Kurdistan ein Ausnahmezustand. Schon damals nach Marasch, also nach den Ereignissen in Marasch, wo hunderte von Leuten umgebracht wurden, ist in der Region ein Ausnahmezustand verhängt worden. Und nach dem Militärputsch 1980 hat das sich noch verschärft. Und die Berichterstattung aus diesem Gebiet ist natürlich schwieriger. Also sogar unsere Leser und Leserinnen können nicht offen die Zeitung lesen eigentlich. So.
Nun gibt es Schwierigkeiten, Ausnahmezustand in Kurdistan, Krieg in Kurdistan. Wie sind überhaupt die Informationen zu bekommen derzeit?
Es ist so, dass wir versucht haben, weil wir auch finanziell keine professionelle Leute irgendwie beauftragen können, hat man dann versucht, zum Beispiel mehr so Amateure, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu finden, die auch zum Beispiel aus dem Gegend, wo sie leben, zum Beispiel in einem Dorf, diese dann irgendwie versuchen, Sachen, die geschehen sind, an die Öffentlichkeit weiterzugeben und an die Zeitung Redaktion weiterzugeben. Also das sind mehr so freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Ja, also wenn Sie mich fragen über Kurdistan, ich muss Ihnen zuerst mal sagen, mir ist kein Land Kurdistan bekannt. Nicht? Europäische Presse nennt dieses Gebiet da als Kurdistan, nicht, aber es gibt kein Land, das Kurdistan heißt. Und unsere Korrespondenten sind dort, wo jetzt unsere Soldaten mit PKK kämpft, ja, die berichten täglich vom Front. Das zeigt schon allein, dass da keine Beschränkungen gibt, nicht? Also Kurdistan ist ein falsches Wort für mich.
Zum Beispiel, also es ist so, dass in der Türkei eine Presseagentur gibt, die dann ganz offen und so weiter mit den türkischen Behörden arbeitet, also die wirklich dann halbamtlich oder was weiß ich, sogar amtlich zu bezeichnen sind oder ist. Wir versuchen dann also alternativ zu diesem Berichterstattung auch dann unsere Quellen, also Informationquellen zu finden, zum Beispiel von Betroffenen Informationen zu kriegen oder zum Beispiel von der kurdischen Seite, weil es gibt ja auch, es herrscht in Kurdistan einen Krieg und das sind natürlich auch zwei Parteien. einmal der Staat und einmal die PKK. Und dafür werden wir versuchen wir natürlich auch also von der PKK oder irgendwie der PKK nahestehenden Leuten oder irgendwie Organisationen unsere Informationen zu bekommen, damit wir auch objektiv über die Sache, über die Ereignisse berichten können.
Soweit wiederum der Redakteur der kurdischen Zeitung oder kurdisch-türkischen Zeitung Özgür Gündem mit etwa 100.000 Auflage. Eine ähnliche Frage auch an den Redakteur der türkischen Zeitung Hürriyet. PKK ist eine Abkürzung, in der der Begriff Kurdistan vorkommt.
PKK ist nennt sich als eine Arbeiterpartei der Kurdistan. Ja? Aber wo ist Kurdistan? Das gibt's doch nicht. In der Türkei kann man auch Kurdenunterdrückung gar nicht sprechen. Über sowas kann man auch nicht sagen, meiner Meinung nach. Denn unser Ministerpräsident war ja Herr Özal, nicht? Er ist auch ein Kurde. Das heißt, ganze Türkei ist Kurdistan dann für unsere Kollegen in Europa. Wenn bei uns ein Ministerpräsident oder sagen Sie, was ist Weizsäcker in Deutschland? Ich kann in Deutsch im Moment nicht ausdrücken, deshalb.
Dennoch gibt es derzeit Auseinandersetzungen in Kurdistan und wie kommen Sie in Ihre Informationen?
Ich habe doch eben gesagt, wir haben dort Korrespondenten. Wir bekommen die Berichte direkt von diesen Kollegen und ohne Beschränkung. Aber ich möchte Sie nochmal bitten, also Kurdistan sagt mir nichts.
Also bis jetzt sind in der Türkei, also in diesem Jahr 92, das hat nach Nevruz-Ereignisse in Schirnak begonnen, sind bis jetzt also insgesamt 10 Journalisten ermordet worden von der Kontu-Guerilla. Und unter diesen 10 befinden sich zum Beispiel 4 Journalisten von unserer Redaktion, von unserer Zeitung, die sogar also schon seit 6 Monaten erscheint in der Türkei und seit 3 Monaten in Europa. Also Sie können sich dann vorstellen, wie gefährlich die Arbeit ist.
Kein Journalist von uns zum Beispiel, wir sind die größte türkische Zeitung, der verhaftet oder irgendwie eine Strafe bekommen, nicht? Ich bin hier Betriebsratsvorsitzender in Hürriyet International, ja, und gleichzeitig stellvertretender Redaktionsleiter, nicht? Also ich kenne keine Beschränkungen.
Dazu wiederum der Redakteur der Zeitung Özgür Gündem. Sie hat im Ausland, im Exil, eine Auflage von etwa 20.000.
In der Türkei Auflage so etwa, also am Anfang war das über 100.000 und mittlerweile ist das so 70.000, 80.000.
So eine recht große Zahl, wenn man dabei noch berücksichtigt, dass viele auch gar nicht kurdisch oder türkisch lesen können.
Es ist auch ein anderer Punkt da, zum Beispiel unsere Zeitung wird durchschnittlich von 2, 3, sogar 4 Leuten gelesen. Also wenn man diese Zahlen dann irgendwie addiert oder irgendwie was weiß ich, dann wird sich eine Zahl herausstellen, die wirklich dann für uns auch zufrieden ist. Vor allem, also es muss auch gesagt werden, dass wir nicht von der Zahl irgendwie ausgehen, sondern von der Zahl der Leser und Leserinnen und was wir zum Beispiel an diesen Leser und Leserinnen anbieten können und was diese Leute von uns nehmen. Also das ist, glaube ich, nach unserer Meinung noch wichtiger als irgendwie Geld und also verkaufte Auflagen.
Nochmal Thema Meinungsfreiheit in der Türkei und Türkisch-Kurdistan oder Kurdistan.
Ja.
Ist sie gewährleistet? Nach Ansicht der offiziellen Behörden in der Türkei wohl
ja.
Eher, nach deiner Ansicht eher nicht.
Also zum Beispiel 1991 wurden, also wenn man von Pressefreiheit oder Meinungsfreiheit spricht, dann möchte ich auch Fakten nennen. Zum Beispiel 1991 wurden insgesamt 29 Bücher und 121 Zeitschriften beschlagnahmt und verboten. Und im Jahre 92, in den ersten sechs Monaten, wurden insgesamt 12 Bücher und 41 Zeitungen beschlagnahmt